Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Wenn man die Gegenwart verstehen will, muss man die Vergangenheit kennen, sagt die finnisch-estnische Schriftstellerin Sophie Oksanen. Sie hat in ihren Romanen Stalins Kühe, als die Tauben verschwanden und Fegefeuer die historischen Konflikte im Baltikum erkundet und dabei Geschichten von Menschen erzählt, die oft Opfer und Täter zugleich waren. Im Mittelpunkt ihres neuen Romans Hundepark steht Olenka, die aufgewachsen im estnischen Tallinn in die Ukraine zurückkehrt und dort bei einer Agentur arbeitet, die westlichen Paaren zu Wunschkindern verhilft. Ein skrupelloses Geschäft, über das im Westen nur wenig bekannt ist. Hundepark erscheint am kommenden Donnerstag, den 13. Januar. Den Literaturagenten gab Sophie Oksanen für die Buchpremiere im Radio. Vorab Einblicke in den Roman.
Hello, welcome to the show, Sophie Oksanen.
Well, I am very happy to be here with you.
Sophie Oksanen, bevor wir über Ihr Buch sprechen, hören wir doch erst einmal einen Auszug, um die Stimmung und die Erzählerin Olenka kennenzulernen. Olenkas Familie stammt aus dem Donezbecken in der Ukraine, aus einer Stadt namens Schischne. Wir befinden uns jetzt in der ersten Szene im Jahr 2016 in Helsinki. Da arbeitet Olenka als Putzfrau. In dieser ersten Szene sitzt sie in einem Park, schaut einer Familie zu, deren beiden Kinder mit einem Hund spielen. Und im Laufe des Buches wird klar, welche Beziehung Olenka zu dieser Familie hat. Eines Tages wird sie jedoch beim Beobachten der Familie gestört. Und wir hören jetzt die Eingangsszene von Hundepark in der Übersetzung von Angela Plöger, gelesen von Kerstin Lehmstedt.
Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn ich sie gleich erkannt hätte und so klug gewesen wäre, das Weite zu suchen. Das tat ich jedoch nicht. Ich wandte nicht einmal den Kopf, als sich eine unbekannte Frau ans andere Ende der Bank setzte, hungrig nach der Gesellschaft eines Menschen, wie ich aus ihren langsamen Bewegungen erkennen konnte. Ich hoffte, sie würde verstehen, dass ich nicht dazu aufgelegt war, mich zu unterhalten, und raschelte laut mit den Seiten des Buches auf meinem Schoß. Ich war nicht im Park, um Gesellschaft zu suchen. Das Buch hatte ich aus der Bibliothek entliehen, die sich nur einen Steinwurf entfernt von dem Park und dem darin abgezäunten Hundeauslauf befand. Dank meiner mit Büchern prall gefüllten Tasche wirkt meine Abstecher in den Park ganz natürlich. Wenn mich mal jemand fragte, erzählte ich, dass ich Tiere sehr mochte und ihr Treiben gern beobachtete, aber wegen einer Allergie selbst kein Haustier halten konnte. Ein Hund hatte auch die Frau nicht, die sich neben mich gesetzt hatte, das war mir klar. Ich beachtete sie nicht weiter, denn meine Aufmerksamkeit richtete sich auf die Straße, die den Park flankierte. Verstohlen blickte ich auf die Uhr, obwohl ich gut in der Zeit lag. Ich fürchtete, ich könnte vergeblich gekommen sein. Die Frau streckte die Beine aus und reckte sich, wie es Menschen tun, die überlegen, wie sie das Gespräch eröffnen könnten. Ein Gähnen, ein Zurechtziehen des Mantels oder ein Gestikulieren leiteten Bemerkungen über das Wetter oder sonstige Belanglosigkeiten ein. Eine Frage nach meinem Buch kam jedoch nicht, auch keine Plattitüden über das Wetter. Ich rückte ans andere Ende der Bank, nahm Abstand zu dieser aufdringlichen Frau. In letzter Zeit hatte ich die anderen im Park herumlungernden Personen mit neuen Augen betrachtet. Die gemächlich einherschlendernden Rentner und die Arbeitslosen brauchten einen Vorwand, um das Haus zu verlassen. Vielleicht würde ich eines Tages genauso sein, wenn es keinen wirklichen Grund mehr für die Besuche im Park und in meinem Leben keinen Kalender mehr gäbe. Auch ich würde dann wollen, dass die Nachbarn das Klappen meiner Wohnungstür hörten, das Zeichen dafür, dass auch ich so einiges um die Ohren hatte und Freunde, die ich besuchen konnte. Und ich würde hierher kommen, um am Weltgeschehen teilzuhaben, indem ich das Leben der anderen beobachtete. Der weiße Zwergschnauzer, der sich dem Hundepark näherte, bekam von den Passanten bewundernde Blicke. Meine Banknachbarin wurde wachsam. Sie beugte sich ein wenig vor und ich erwartete, dass sie endlich Mut fassen und etwas sagen würde. Vielleicht etwas über den sorgfältig getrimmten Schnauzer oder sein vorbildliches Verhalten, aber sie blieb stumm.
Bei der geheimnisvollen Frau, die für Olenka überraschend im Park auftaucht, handelt es sich um Daria, eine Frau, die in Olenkas Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt hat. Insbesondere auch deshalb, weil Olenka die Hoffnung hatte, dass Daria ihre Zukunft sein würde. Im Laufe des Romans erfahren wir nach und nach, wie Olenka nach Helsinki gekommen ist, welche Geheimnisse sie und Daria teilen. Sophie Oxan, bevor wir über die Details der Handlung sprechen, lassen Sie uns den Familienhintergrund von Olenka ein bisschen beleuchten. Sie ist noch während der Sowjetzeit in Tallinn aufgewachsen, also in Estland. Und ihr ging es dort im Vergleich zu den Menschen in der übrigen UdSSR, ging es ihr und ihrer Familie dort vergleichsweise gut. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR hat der Vater dann die Familie zurück in die Ukraine gebracht, ins Donetsk-Becken, weil er da Geschäfte machen wollte, von den neuen Verhältnissen profitieren wollte. Tallinn, das Donetsk-Becken, das sind für deutsche Leserinnen und Leser eher entfernte Orte. Sophie Oxan, Sie leben in Finnland. Für Sie ist das ja alles eine ziemlich naheliegende Region.
Well, from Estonia point of view, Ukraine is not that distant, not physically, but not historically. When I think about, you know, the recent past, they share the experience of the Eastern Europe.
Von Estland aus gesehen ist die Ukraine nicht weit entfernt. Weder was die räumliche Distanz angeht, noch was die gemeinsame Vergangenheit betrifft. Insbesondere was die Erfahrung des Ostblocks ausmacht. Und dann gibt es etwas, das ich augenzwinkernd als saure Grenze bezeichne. Die Ostsee ist diese saure Grenze. Gerichte der estnischen und der ukrainischen Küche sind oft von einem sauren Geschmack geprägt. Dieser Geschmack kommt in Finnland kaum vor. Es gibt auch noch eine Grenze des Einlegens. In Estland und der Ukraine wird Gemüse gern eingelegt. Das tun Finnen nicht.
But Finns are not. But now if we go to the hardcore of the meanings, Donbas and the Eastern Ukraine, the Donbas Basin was the hardcore of the Soviet idea of Homo Sovieticus, the new Soviet human being.
Wenn wir aber jetzt zu den politischen, geschichtlichen Dimensionen kommen, der Donbass und die Ostukraine, das Donetsk-Becken, waren von besonderer Bedeutung für die Idee des Homo Sovieticus, des neuen sowjetischen Menschen. Denn es war die Bergbaugegend mit einem der reichsten Kohlevorkommen in der Welt. Auch heute wird dort noch sehr viel Kohle gefördert. Und das Bild des Bergarbeiters als Held der Arbeit war das Image des Donbass. Eine andere Bedeutung der Kohle war ihre Nähe zur Idee des Grund und Bodens, des eigenen Besitzes. Deshalb haben dort viele Familien ihre eigenen kleinen Kohleminen hinter ihrem Haus. Die sind natürlich illegal, genauso wie die Kinderarbeit. Aber beides kommt bis heute im Donbass vor.
In the novel, so illegal mining and child labor are actual problems of the Donbass area today. But when we think about the Soviet time, then this image of this miner as a hero was the hard core of the Soviet industry, Soviet industrialization, the idea of Soviet Union. So the image of this Donbass miner was very strong.
Aber nochmals zurück zur Sowjet-Ära. Dort war das Bild des starken Bergarbeiters aus dem Donbass sehr verbreitet, zumal es verbunden war mit einer Hoffnung auf eine bessere, durch Arbeit erschaffene Zukunft. Dazu muss natürlich auch gesagt werden, dass dieses Image, diese Idee des Homo Sovieticus im Donbass natürlich eine Fiktion war. Eine Fiktion, die von der Sowjetunion erschaffen wurde. Bevor es die Kohleminen gab, war das Donetsk-Becken ganz und gar ukrainisch. Die Sprache war ukrainisch, die Menschen hatten eine eigene Kultur, die allerdings zerstört wurde. Das wollte ich eben auch noch festgestellt haben.
Ukrainian culture was destroyed at the area. So that's what I also wanted to say. Yeah.
Sophie Oxan, ich habe gerade gesagt, der Vater bringt Olenkas Familie zurück in die Ukraine im Jahr 1992. Er hat schon in Tallinn zwielichtige Geschäfte gemacht und jetzt scheint es ihm möglich, im Donezk-Becken einen großen Coup zu landen, sich mit einem Freund in den Besitz eines Bergwerks zu bringen. Wie müssen wir uns diese Zeit vorstellen, in der zwei Männer ein ganzes Bergwerk übernehmen konnten?
Yeah, that was 90s was it was the wild kind of wild west.
Die 1990er Jahre waren eine Art von wildem Westen. In dem Sinne, als dass die Kohleminen in der Sowjetunion natürlich dem Staat gehörten. Aber die Privatisierung machte es möglich, dass einige wenige Leute, die dann später Oligarchen genannt wurden, Zugriff auf Fabriken und Rohstoffvorkommen bekamen. Nicht zuletzt deshalb, weil die meisten Menschen gar nicht verstanden, wie der Kapitalismus und der Markt funktionieren. Sie verstanden zum Beispiel nicht, was eine Aktie ist. Auch wenn der Begriff Wilder Westen bedenklich ist, trifft er doch die Mentalität der Zeit. Einige Menschen wollen anderen, die an einem Ort leben, einfach alles wegnehmen.
From people who are already living there. So in that way it was possible to do that in Soviet Union and Eastern Europe in the 90s.
Zu den Menschen, die in Sophie Oxans neuem Roman Hundepark nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von den neuen Verhältnissen profitieren wollen, gehören der Vater der Erzählerin Olenka und dessen Freund Maxim Solokov. Olenkas Vater hat die Familie aus Tallinn zurückgebracht, wo Olenka aufgewachsen ist. In seiner Heimatstadt Schnischne versucht er, sich mit kriminellen Mitteln in Besitz eines ehemals staatlichen Kohlebergwerks zu bringen. Dazu veranlasst er Menschen, die Anteilsscheine an den volkseigenen Betrieben bekommen haben, mit allen Mitteln dazu, diese Scheine an ihm auszuhändigen. Er macht dabei sogar seine Frau und deren Mutter, Babuschka Gadina, zu Komplizinnen wider Willen.
Snischnie, 1992. Eines Nachts erwachte ich von einer fremden Stimme in der Küche. Und es hörte sich so an, als ginge es um jemandes Finger, die mithilfe einer Autotür verstümmelt worden waren. Ich erkannte Vaters Schritte und seine Art, mit der Schöpfkelle gegen die Emaillewand des Wassereimers zu stoßen. Das tat Mutter nie, wenn ich schlief. »Die Mutter des Jungen war bei mir«, sagte Babuschka. »Sie hat mir erzählt, was passiert ist.« »Na, warum hat sie die Aktien nicht verkauft?«, sagte Vater. Und Maxim Sokolow bestätigte, »die dumme Gans wollte mehr Dollars.« Ich erinnerte mich an Vaters Worte. Von der Privatisierung und der Auflösung des Sowjetsystems hatte ich schon so viel verstanden, dass die Angestellten der Fabriken eine bestimmte Anzahl Aktien erhielten, die ihren Arbeitsjahren entsprach, und Vater und seine Freunde kauften sie für jemanden auf, vielleicht für den Mann aus Donezk. »Doch, sie verkauft, alle verkaufen, Babuschka Galina. Sie haben der Mutter ja wohl gesagt, dass der Junge sonst rausfliegt. Was bildet der Holzkopf sich ein, wo er dann Arbeit findet?«, fragte Maxim. Durch den Türspalt schlängelte sich Tabakrauch herein. Maxims Stimme war respektvoll, obwohl darin auch noch etwas anderes lag. Etwas, was mir in die Nase stach, wie der Geruch einer feucht gewordenen Chlorpulvertüte. Es wäre auf jeden Fall angenehmer, wenn Babuschka Galina ihren Freundinnen die Lage erklären würde, Dummheit lohnt sich nicht. Vater begleitete Maxims Worte mit betont kurzen Kommentaren, genau, natürlich, unbedingt. »Warum soll ich in Ordnung bringen, was die jungen Männer verbockt haben?«, fragte die Großmutter nervös. Mutter sagte nichts. Sie rührte sich nicht einmal. Sie war so still, dass man hätte meinen können, dass die Großmutter das Gespräch nur mit ihrem Sohn und Maxim führte. Ich erkannte das Geräusch eines Blumentopfs, der verschoben wurde. Babuschka war aufgestanden, um die für die Setzlinge bestimmten Töpfe, Gläser und Zeitungen zu ordnen, und klopfte zwischendurch mit ihrem Stock, als wollte sie die daran haftende Erde entfernen. »Also, jetzt reicht es mit diesem Rummel«, sagte sie. »Unter meinem Dach will ich nichts mehr davon hören.« Die Tür knallte. Die Männer waren wieder fort und auch Mutter kam wieder zu sich. Die Pantoffeln schlappten zum Herd und zum Geschirrschrank. Ich schaute auf den Wecker. Es war noch nicht Mitternacht. Vater erklärte niemals sein Woher und Wohin. Er war immer in Eile und er ließ sich selten blicken. Wenn er mal da war, lag er im Bett und schlürfte auf seinen Kater die Marinade aus dem Gurkenglas. Und wenn er sich berappelt hatte, verschwand er wieder. Wir schliefen immer noch bei Großmutter Galina, obwohl unsere Sachen in das Haus gebracht worden waren, das unser neues Zuhause sein sollte. Die Privatisierung bedeutet neue Chancen, sagte Mutter vorsichtig. Sie bedeutet nichts anderes, als dass die Familie des Präsidenten sich die Fabriken für einen Spottpreis kauft, seufzte Babuschka. Für uns andere bedeutet sie Drohungen oder abgehackte Finger oder noch Schlimmeres. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Beschwichtigungen hörte, auf jeden Fall ein Gezischel. Aber Babuschka, du wirst doch trotzdem mit deinen Freundinnen über die Aktien sprechen? Mutter wiederholte die von Vater gelernten Worte, als spräche sie eine fremde Sprache, die sie eigentlich nicht konnte, die sie aber üben musste. Und in den Worten lagen weder Vaters Selbstvertrauen noch sein Glaube und seine Energie. Ich glaubte nicht, dass Mutter irgendetwas von Vaters Worten verstanden hatte. Dieses Mal aber fehlte in Mutters Stimme der etwas verächtliche Ton, der immer dann mitschwang, wenn sie auf Wörter aus dem Westen hinwies, die sich allmählich in die Umgangssprache einschlichen. Und ich wunderte mich darüber, dass sie in dieselbe Kerbe haute wie Vater und Maxim Sokolow. Über Maxim Sokolow hatte ich schon das eine und andere herausgefunden. Der Mann schien ebenso gewieft zu sein wie mein Vater und er hatte sich nicht dadurch entmutigen lassen, dass sein Talent als Boxer nicht für die internationalen Ringe gereicht hatte. Danach war er Trainer geworden und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte er wie so viele andere ohne Einkommen dagestanden. Dafür hatte er einen Stall voller mittelloser junger Männer, die auch weder Geld noch eine Zukunft hatten. Maxim Sokolow wollte nicht, dass sie in seiner Sporthalle saßen und Sonnenblumenkerne knabberten. Er würde sie arbeiten lassen und die Chancen nutzen, die sich ihresgleichen boten. Im Bergwerk und im Bereich Sicherheit gab es immer Arbeit. Er wählte beides und in diese Unternehmungen bezog er Vater mit ein. Als Geschäftspartner, der nicht nur seine Pläne teilte, sondern auch seine Gestik übernahm. Bei seinen seltenen Besuchen zu Hause saß Vater irgendwie breiter da als zuvor, zog den Stuhl vom Tisch weiter ab, bis fast in die Mitte des Raumes. Anfangs wunderte ich mich, wie Vater darauf gekommen war. Aber als ich Maxim Sokolow neben Vater einherschreiten sah, erkannte ich, woher die neue Gangart stammte. Aus derselben Quelle wie die wichtigtuerische Art zu sitzen.
Sophie Oksan, wir haben gerade gehört, wie sich für die Familie von Olenka die neuen politischen Verhältnisse im Jahr 1992 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion darstellten. Im Zusammenhang mit Kohlegruben, über die wir vorhin sprachen, fällt im Buch in ihrem Roman Hundepark der Satz, jeder war für sich selbst verantwortlich. Das scheint mir ein Leitmotiv ihres Buches zu sein, ein Satz, der eigentlich für alle Figuren gilt. Letztlich ist jede und jeder für sich selbst verantwortlich.
Well, that's actually very well put. Yes, that is true also for the women in the novel, because they end up in fertility business, which is a lucrative business in Ukraine.
Das ist richtig und trifft auch auf die weiblichen Figuren im Roman zu, die es ja in die Fruchtbarkeitsindustrie verschlägt, den Handel mit Leihmüttern und Eizellen, der heutzutage ein sehr einträgliches Geschäft in der Ukraine ist, einfach weil es keinen Sozialstaat gibt und niemand Vertrauen in den Staat hat, in die Autoritäten. Man muss seine Probleme selbst lösen. Die Menschen verdienen sehr wenig. Viele können von ihrem eigentlichen Lohn nicht leben. Wenn dann irgendwas geschieht, ein Feuer, ein Unfall, ein Krankheitsfall, ist man auf sich allein gestellt, muss Geld auftreiben.
If something nasty happens, like, you know, a fire, an accident, you get sick, your mother gets sick, something like that, then you really have to get the money for that yourself.
Die Arbeit im Bergwerk ist im Buch der Bereich, in dem die Männer ihr Glück suchen und in gewisser Weise auch sich selbst zugrunde richten. Der Bereich, in dem die Frauen das tun, ist die Leihmutterschaft, die Spende von Eizellen. Kurz die Erfüllung von Kinderwünschen. Bevor wir auf die Strukturen kommen, die Strukturen der Fruchtbarkeitsindustrie in der Ukraine, die Sie in Ihrem Buch darstellen, die Erfüllung dieses Wunsches muss etwas so Wichtiges enthalten, dass Menschen dafür bereit sind, alle möglichen Grenzen zu überschreiten. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
I don't know. I think our society is... Or the values of the society are structured in a way that there are certain I call them stereotypes.
Ich weiß es nicht. Ich denke, unsere Gesellschaften teilen Stereotypen dahingehend, was wir in unserem Leben erreichen wollen, was wir tun sollen. Und für Frauen gehört die Mutterschaft eben dazu. Frauen werden dazu erzogen, dass Mutterschaft einer der selbstverständlichen Wege ist, die sie im Leben gehen können. Frauen und Männer wollen Kinder natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Und die Fruchtbarkeitsindustrie beutet deren Bedürfnisse und Wünsche aus.
And this business exploits those needs and those dreams.
Olenka hat sich in einer Agentur hochgearbeitet, die in der Fruchtbarkeitsindustrie tätig ist. Sie berät Paare aus dem Westen, aus Europa, Amerika, aber auch wohlhabende Ukrainerinnen. Manche Paare sind nur an den Eizellen von möglichen Spenderinnen interessiert. Andere wählen Leihmütter aus. Olenka rekrutiert die Eizellenspenderinnen und die Leihmütter unter jungen Frauen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ostblockländern. Junge Frauen, die für sich ansonsten keine Perspektive sehen oder die ihren Familien helfen wollen, die in eine Notlage geraten sind. In der folgenden Szene rekapituliert Olenka, welche Strukturen sie für die Agentur aufgebaut hat und mit welchen Schwierigkeiten sie sich konfrontiert sah.
Die Ehepaare würden direkt nach Kiew oder Dnipro fahren. Oder wir könnten sie nach Zypern schicken. Wir hatten auf der Insel eine Klinik. Die Reise dorthin war unkompliziert und die Kosten hielten sich in Grenzen. Um die gesundheitlichen Probleme der Mädchen und ihrer Verwandten brauchten wir uns keine Sorgen zu machen. Denn die konnte man auf den Wohnort schieben, der Nieren und Lunge zusetzte und nicht auf erbliche Faktoren. Außerdem würde sich die von mir anvisierte Kundengruppe mehr für den Preis, die Schönheit und das leicht nachzuweisende geistige Niveau interessieren. Sie wären nicht so wie die Amerikaner. Die Mädchen verdienen eine Chance. Alexei blätterte die Fotos meiner Kandidatinnen durch. Ich hatte schon ein paar Hilfskräfte beauftragt, an den Strommasten und an den Infotafeln der Universitäten und Tanzschulen Anzeigen auszuhängen. Die Menge an Rückmeldungen hatte mich überrascht, ebenso deren Niveau. Niemand beklagte sich über das Honorar von $100 und alle freuten sich über die kostenlose Reise auf die wunderschöne Mittelmeerinsel. Ich sah, dass Alexei sich für den Gedanken zu erwärmen begann und schließlich nickte er. Ja, vielleicht wäre das eine gute Idee. Ja, die Chefin könnte sich vielleicht doch dafür erwärmen und so kam es dann auch. Aber ein auf Zypern gestorbenes Tatarenmädchen brachte alles durcheinander und veranlasste meine Chefin, einen Beschluss zu fassen. Die Inselklinik, durch die unser Ruf beschädigt worden war, wurde verkauft. Ich fand nicht schnell genug ein neues tatarisches Mädchen als Ersatz für die verstorbene Spenderin und der Kunde beschloss, das Büro zu wechseln. Ich wurde bestraft, indem man mir die Verantwortung für das Büro, das den Balkan betreute, entzog. Sie wurde einer ehemaligen Untergebenen von mir übertragen, die noch mehr Verwirrung stiftete. Sie knöpfte den Mädchen dafür Geld ab, dass sie in den Katalog der Spenderinnen aufgenommen wurden und verwendete keine Mühe auf die Prüfung von deren Hintergründen. Einige waren noch minderjährig, wie sich herausstellte, als die Großmutter eines der Mädchen bei uns anrief. Sie wollte wissen, woher ihre 15-jährige Enkelin das ganze Geld hatte und wer ihr eine kostenlose Urlaubsreise spendieren wollte. Auch die Presse wurde hellhörig. Das Balkanprogramm wurde eingestellt. Meine Helfer sammelten unsere Anzeigen wieder ein. Die Mädchen, die auf unseren Listen standen, riefen mich an. Ihre Mütter riefen mich an, ihre Väter ebenfalls. Ich ging nicht mehr ans Telefon, warf die Blumen, die ich bekommen hatte, in den Müll. Die auf meinen Namen am Empfang abgegebenen Flaschen Cognac und die Pralinen verteilte ich an die alten Frauen, die die Straßen fegten oder am Straßenrand Blumen verkauften. Meine Chefin bemerkte meine Niedergeschlagenheit und befahl mir, die Mädchen zu vergessen. Sie würden bald einen gut bezahlten Bergarbeiter finden, sich verlieben und Kinder bekommen, die sich ihren Vater zum Vorbild nehmen würden. Die Mädchen würden mit ihrem Leben zufrieden sein, weil sie nichts anderes kannten. Deshalb würden sie nicht dieselben Dinge vermissen können wie zum Beispiel ich, sinnierte meine Chefin und betrachtete mich auf eine Art und Weise, die mich störte. Als überlegte sie, ob sie einen Fehler gemacht hatte, als sie mir vertraute. Der neue Besitzer der Zypernklinik behielt die alten Mitarbeiter und stellte zusätzlich eine Koordinatorin ein, die bei uns gefeuert worden und nach mir für die Balkanstrategie verantwortlich gewesen war. Über ihre Vorgehensweise verbreiteten sich bald Gerüchte. Einige Kunden waren zur Übertragung von frisch entnommenen befruchteten Eizellen gekommen. Sie hatten dafür bar bezahlt. Nachdem sie dieselbe Prozedur mehrmals mitgemacht hatten, wuchs bei ihnen der Verdacht, es habe überhaupt keine Übertragung stattgefunden. Ein Fall kam später sogar vor Gericht. Untersuchungen hatten erwiesen, dass das Kind, das mit Hilfe der In-vitro-Fertilisation geboren worden war, gar nicht das der Kunden war, obwohl keine Spenderinnen hatten verwendet werden sollen. Meine Chefin schickte mir den Zeitungsartikel über diesen Betrug zusammen mit einer Rüge wegen meines schlechten Urteilsvermögens und rechnete nach, wann das Kind dieses Rechtsfalles seinen Anfang genommen hatte. Genau damals hatte die Klinik den Besitzer gewechselt. Ihrer Ansicht nach war es ein Glücksfall gewesen, dass das tatarische Mädchen gestorben war und uns darauf gestoßen hatte, unter welch desolater Führung der Laden stand. Sonst wäre der ganze in den Nachrichten breit getretene Schlamassel über uns hereingebrochen.
Sophie Oxan, wir haben vorhin einen Auszug aus Ihrem neuen Roman Hundepark gehört, in dem geschildert wird, wie Olenkas Agentur vorgeht, um junge Mädchen als Leihmütter, als Spenderin von Eizellen zu rekrutieren. Welche internationalen Strukturen diese Agentur aufgebaut hat, wird auch geschildert. Und damit auch, wie viele Menschen mit solchen Strukturen in Berührung kommen. Deshalb die Frage, wie bekannt ist denn dieses System, diese Fruchtbarkeitsindustrie, wie Sie es genannt haben, in der Ukraine. Denn ich denke, hier im Westen weiß man nicht allzu viel darüber.
This lack of knowledge is one of the reasons why I wanted to write the novel, or why I felt like that this is an important topic to write about.
Dieser Mangel an Wissen war einer der Gründe, warum ich diesen Roman schreiben wollte. Es gibt einige international operierende Agenturen mit Sitz in der Ukraine. Eine hat eine Niederlassung hier in Finnland. Die Agentinnen sprechen Finnisch, die Klienten sind Finnisch. Aber diese Agenturen sind weitgehend unbekannt. Insbesondere auch in den osteuropäischen Ländern selbst, wo diese Agenturen nach Frauen suchen, die ihre Körper zur Verfügung stellen. In westlichen Ländern könnte das als osteuropäisches Problem abgetan werden, aber das ist es nicht. Denn dieses Geschäft kennt keine Grenzen. Die Agenturen lassen Frauen, die Eizellen spenden, durch Europa reisen. Die Ukraine ist derzeit der Hotspot, der Ort, an dem man zum geringsten Preis ein weißes Kind bekommen kann. Das heißt, viele westeuropäische Paare können sich das leisten.
Might be average or even low income is fine, you can afford. What's the problem is that we don't have a mutual understanding of the ethical rules.
Das Problem ist, wir haben keine ethische Grundlage für das, was da geschieht. Es gibt auch niemanden, der auf diese Vorgänge aus der Perspektive der Menschenrechte schaut. Sowohl der Menschenrechte der Frauen, die Eizellen spenden oder Leihmütter sind, noch deren Kindern, die bei anderen Eltern aufwachsen. Und wir reden hier von Hunderten, ja Tausenden europäischen Menschen, deren Leben in diesem System der künstlichen Befruchtung entsteht. entstanden ist. Eines Tages, da bin ich sicher, werden einige von Ihnen wissen wollen, wie Sie geboren wurden und welchen Preis das hatte. Viele osteuropäische Länder haben ein Problem mit der Korruption, was dazu führt, dass sich diese Art des Geschäftes dort gut ausbreiten kann. Wir brauchen nicht nur eine internationale Verständigung über dessen moralische Grundlagen, wir brauchen auch NGOs und unabhängige Organisationen, die den Frauen in diesem Geschäft kostenlose rechtlichen Beistand leisten. Denn es handelt sich um Frauen ohne finanzielle Mittel. Sie müssen wissen, wenn eine Frau ihre Eizellen gespendet hat oder als Leihmutter ein Kind ausgetragen hat, ist sie für die Agenturen quasi wertlos geworden. Niemand kümmert sich mehr um ihr körperliches oder geistiges Wohlbefinden. Dabei können diese Frauen lebenslange gesundheitliche Probleme von der Behandlung davontragen. Sie verlieren in der Regel den Arbeitsplatz, an dem sie gearbeitet haben, bevor sie für die Kinderwunschagentur gearbeitet haben. Sie werden also auf verschiedene Weise ausgebeutet. Und darüber muss es eine internationale Verständigung geben.
So, I think this definitely should be the topic for international conversation of the mutual rules. And yeah.
Zu den unheimlichen Details im Zusammenhang mit diesem organisierten Handel von Eizellen gehört auch, dass daran Organisationen beteiligt sind, die sich nach außen hin den Anschein von Philanthropie geben, vorgeben, sich um benachteiligte Mädchen zu kümmern, um sie unter diesem Deckmantel dann umso perfider auszubeuten. Einmal fällt sogar der ungeheure Satz, Olenka brüstet sich damit, UNICEF mochte mich. Haben Sie das erfunden, Sophie Oxan, oder gibt es dafür reale Beispiele?
Well, philanthropy is very common amongst oligarchs.
Den Oligarchen ist es daran gelegen, sich als Menschenfreunde, als Philanthropen zu präsentieren. Also unterstützen sie zum Beispiel Fakultäten an britischen Universitäten. Sie fördern moderne Kunst, Museen. Sie veranstalten Galas für wohltätige Zwecke. Sie wollen ihr Image reinwaschen. Und viele von ihnen fördern auch Organisationen, die sich um Waisenkinder kümmern, Schulen und Sportvereine. Deshalb haben viele dieser Oligarchen auch in ihrer Region den Ruf eines großen Wohltäters oder eines Helden und so weiter.
Hobbys, Sports, Schools, Education and so on.
Lassen Sie uns noch ein bisschen mehr über Olenkas Motivation sprechen. Sie ist ja wirklich überzeugt, den Mädchen, die Eizellen spenden, etwas Gutes zu tun. An einer Stelle sagt sie, die Mädchen verdienen eine Chance. Und das Schlimmste ist, die Mädchen haben wahrscheinlich wirklich wenig andere Chancen, oder?
That is true. Yeah. You know, the life choices they have or the possibilities are very limited or
die Möglichkeiten dieser Frauen, ihre Chancen, ein bestimmtes Leben zu wählen, sind sehr begrenzt. In diesem Sinne eröffnet ihnen Olenka tatsächlich die Aussicht auf eine bessere Zukunft.
Possibility for a better future, that is definitely true.
Sophie Oxan, in ihrem Roman gibt es eine Beziehung, die die ganze Zeit hindurch Bestand hat, die zwischen Olenka und ihrer Mutter. Die Mutter hat ihre eigenen kriminellen Machenschaften. Sie baut Mohn für Rohopium an. Was hat sie an dieser Mutter-Tochter-Beziehung unter den extremen Bedingungen von Mord und Verbrechen interessiert?
Well, I'm not sure if they are extreme conditions.
Ich bin nicht einmal sicher, dass diese Bedingungen extrem sind. Olenkas Familie baut Rohopium an, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Renten in der Ukraine so gering sind, dass die Menschen davon allein nicht leben können. Man ist gezwungen, irgendeine Art von anderer Einnahmequelle zu finden. Und da bietet sich der Anbau von Mohnblumen für Rohopium eben an. Er ist durchaus verbreitet in der Ukraine, auch wenn er natürlich illegal ist. Was aber nun die Familienverhältnisse angeht, ich wollte tatsächlich über russisch-ukrainische Familien schreiben, die in Estland leben. Denn ich wollte über die Folgen der Umsiedlungen schreiben, die Stalin angeordnet hat. Ich habe mich mit diesen Umsiedlungen schon seit langem beschäftigt, wollte darüber schreiben, hatte nur nicht die Figuren, um das zu tun. Nun habe ich sie gefunden.
You know, Estonian identity stories can be divided into three groups, like stories of those who were deported to Siberia, stories of those who fled to West, and stories of those who had to stay.
Wissen Sie, es gibt drei Arten von estnischen Familiengeschichten. Geschichten derer, die nach Sibirien umgesiedelt wurden, Geschichten derer, die in den Westen geflüchtet sind, Geschichten derer, die bleiben mussten. Aber das liegt nicht an der Oberfläche, denn nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich so vieles verändert. Die Bevölkerung von Tallinn beispielsweise hatte sich in den 1970er und 1980er Jahren verdoppelt. Die Stadt war sehr voll. Die Menschen kamen aus allen Teilen der Sowjetunion. Es waren nicht nur Russen darunter. Aber fast alle Neuankömmlinge sind wieder gegangen. Es sind aber noch viele Ukrainer da. Sie stellen heute die größte Minderheit in Estland. Olenka und ihre Familie verlassen im Roman Tallinn und gehen zurück in die Ukraine. Ganz einfach, weil sie zu jener Gruppe gehörten, die umgesiedelt wurden. Olenkas Großmutter wurde nach Sibirien umgesiedelt und durfte später nicht nach Russland zurückkehren. Sie landet schließlich in Tallinn. Und als die Sowjetunion zerbricht, möchte sie einfach zurückkehren in die Ukraine, in ihre Heimat. Damit tut sich für Olenka natürlich das ewige Dilemma der Menschen auf, die in der zweiten Generation zu Migrantenfamilien gehören. Die Frage nämlich, was ist eigentlich meine Heimat? Ist es Tallinn, da wo Olenka aufgewachsen ist, oder ist es das Donetsk-Becken, da wo ihre Familie herstammt? Ein Ort, der Olenka aber völlig fremd ist. Sie kennt deshalb die Heimat nicht, von der ihre Eltern sprechen.
Olenka has never visited, you know, Eastern Ukraine. She doesn't know what the home is that her parents are talking about. But I also wanted to write a homecoming story. A genre in general is very common. In Germany you have your homecoming stories.
Ich wollte auch die Geschichte der Heimkehr nach einem Krieg schreiben. Das Genre ist sehr verbreitet, auch in der deutschen Literatur. Denken Sie nur an die Geschichten der Soldaten, die aus dem Zweiten Weltkrieg heimkehrten. In Finnland haben wir eine ähnliche literarische Tradition. Geschichten von Soldaten, die aus dem Winterkrieg mit Russland 1939-40 zurückkehrten. In den USA gibt es die Geschichten der Heimkehrer aus dem Vietnamkrieg. Für die baltischen Staaten gibt es aber in gewisser Weise keine solche Heimkehrerliteratur, denn der Krieg endete für die Menschen nicht, wie in Europa gesagt wird, im Jahre 1945, sondern erst als die letzten Sowjettruppen die baltischen Staaten verließen. Ich wollte eine Heimkehrergeschichte aus der baltischen Perspektive schreiben. Deshalb musste sie in den 1990er Jahren spielen, als der Zweite Weltkrieg in den baltischen Staaten endete. Das ist der Hintergrund für die Wahl dieser Familiengeschichte im Zentrum der Handlung.
So this is the background for choosing this kind of family to the center of the story.
Sophie Oxen, ich möchte Ihnen am Schluss noch die Frage nach dem Titel Ihres Romans stellen. Hundepark. In einem solchen Hundepark beginnt der Roman. Olenka und Daria sitzen in einem Hundepark in Helsinki. Die Existenz dieses Parkes, dieses Auslaufgebiets für Hunde zeigt ja, wie unterschiedlich das Leben in Finnland und in der Ukraine ist, wo immer wieder von streunenden Hunden die Rede ist, bei der Beschreibung von ukrainischen Städten zum Beispiel. Die beiden sitzen da in Helsinki und beobachten eine Familie mit zwei Kindern, zu denen sie eine besondere Beziehung haben. Kinder, die in einer wohlhabenden, glücklichen Familie aufwachsen. Lässt sich diese Situation quasi auf das Verhältnis zwischen dem Leben in Osteuropa und Westeuropa übertragen? Da sitzen die Frauen, die sich als Putzfrau, als Eizellenspenderin verdingen müssen und schauen dem Westen beim glücklichen Leben zu?
Well, I think, you know, how you treat your pets and animals is a sort of metaphor to how the system or your country or the nation is treating human beings.
Ich denke, die Art, wie ein Land oder eine Gesellschaft Haustiere, Tiere im Allgemeinen behandelt, ist auch ein Hinweis darauf, wie dort Menschen behandelt werden. Es ist auch immer ein Zeichen vom Wohlstand einer Gesellschaft, wenn es Möglichkeiten gibt, Haustiere pflegen und behandeln zu lassen. In Finnland, in den nordischen Ländern, gibt es schlichtweg keine streunenden Hunde. Wenn sie in die Ukraine kommen, werden sie sehr viele sehen. Auch als eine Folge der Migration. Als in Tschernobyl die Menschen evakuiert wurden, überließ man die Tiere sich selbst, weil man dachte, sie würden sowieso sterben, was sie nicht taten. Und nun leben sie verwildert. Also die Ursache für die herumstreunenden Tiere ist, dass Menschen sich bewegen, bewegt werden, gegen ihren Willen. Darüber wollte ich eben auch schreiben. Wenn man es sich leisten kann, über Tierrechte zu sprechen, dann lebt man schon in einer Demokratie.
When you can afford to talk about animal rights, then you are already living in democracy, I think.
Sagt Sophie Oxan über ihr Buch Hundepark. Der Roman erscheint in der kommenden Woche am 13. Januar im Verlag Kimon Witsch. Er wurde übersetzt von Angela Plöger, hat 474 Seiten und kostet 23 Euro. Das war ein Literaturagenten für heute. In der nächsten Sendung stellen wir Ihnen unter anderem den neuen Roman von Michelle Welbeck vor. Hier gibt's jetzt vom Kollegen Jürgen König handverlesene melancholische Musik. Und wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, am nächsten Sonntag. Bis dahin, eine schöne Woche.